für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Heute nehmen wir unsere Review-Folge zum Thema Next Generation Leadership auf. Also es war unsere letzte Serie. Und das machen wir gemeinsam als ganzes Team mit Maxi.
Servus.
Anja.
Hallo.
Und Micha.
Grüßle.
Und mir Silas auf. Genau, also das ganze Team ist am Start. Und ja, genau, wir haben ja uns mit dem Thema Next Generation Leadership beschäftigt und haben da ja drei Leute zu interviewt. Und da will uns Anja jetzt ein bisschen mit reinnehmen.
Genau, wo kamen wir denn eigentlich her? Unsere letzte Serie war nämlich die Serie Social Media. Und danach kam die Frage auf, was machen wir jetzt? Weil eine Sache, die wir aus der Social-Media-Reihe mitgenommen haben, war auf jeden Fall, dass eben Gemeindeleben nur dann ansprechend und fruchtbar sein kann, wenn Leute an den richtigen Platz gestellt werden, wenn Menschen in Positionen stehen, in denen sie sein sollen, in denen ihren Begabungen, Charismen, Berufungen, wie auch immer man das nennen möchte und wie auch immer man darüber sprechen möchte, da aufblühen können und wirklich was aufbauen können. Und da war für uns die Frage von 4 angehenden jungen Leitern: Wie kriege ich das eigentlich hin? Wie kriege ich Menschen an diese Position, in der sie sein sollen? Wie lasse ich sie groß werden in der Kirche? Und das alles bezogen wir dann auf die nächste Generation. Und diese Generation ist wirklich eine richtig spannende und engagierte Generation. Und da habe ich eine Anekdote. Ich habe vor kurzem mit einem Freund telefoniert. Ich war ja 3 Monate im Praktikum in der Schule. Und ich wurde gefragt, ob die sich denn alle benommen haben. Und ich habe gesagt, nein, die haben sich nicht benommen, weil denen wird nicht beigebracht, sich zu benehmen. Denen wird beigebracht, empathisch zu sein. Denen wird beigebracht, engagiert zu sein. Denen wird beigebracht, nach vorne zu gehen, Dinge zu sehen, die sich verändern müssen und es anzupacken. Und dabei vergessen die ihre Höflichkeit einfach. Und ich verwende da sehr gerne das Bild dazu, dass das einfach so kleine, ungebändigte Löwenbabys sind. So ungefähr wie Simba im König der Löwen. Der macht einfach noch ein paar Fehler, weil er auf dem Weg der Erkundung und des Mutes und keine Ahnung was mal den Falschen ein bisschen anknabbert, anbeißt. Aber im Herzen was Richtiges trägt, was ihm wichtig ist. Und genau, die wollen für das Richtige kämpfen und das Richtige verteidigen. Und manchmal geht es einfach in eine noch andere Richtung, weil Höflichkeit dann eben nichts ist, was erlernt ist, sondern erst im etwas späteren Alter dazukommt. Und das lässt sich auch voll gut belegen. Eine Studie von der EKD von 2018, Jung evangelisch engagiert, sagt, dass 40% aller religionslosen Jugendlichen irgendwie politisch engagiert ist oder ehrenamtlich aktiv ist. Und bei den jungen Christen ist die Rate bei etwa 60%. Also unglaublich viele Jugendliche oder junge Menschen, die engagiert sind und die schon Perspektive haben und die sich gerne ausprobieren. Und jetzt ist es wichtig, dass wir diesen Menschen, dass wir diesen jungen Leitern, diesen Simbas, den richtigen guten Platz geben, dass sie auch wirklich König der Löwen werden können und auf diesem riesengroßen Stein ihr Baby präsentieren können. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich diese Leute an die richtige Stelle? Wie werden sie gut gefördert? Wie geht es auch als Pfarrerin, als Pfarrer, als Pastorin, als Pastor überhaupt ohne Burnout? Ja, wir haben unglaublich viele Menschen, die wir irgendwie anleiten sollen als Pfarrerin, als Pfarrer. Wie geht es überhaupt? Und was sind es jetzt schon für junge Leiterinnen und Leiter? Gibt es eine neue Generation, die jetzt schon sozusagen auf den Markt kommt und die irgendwie anders ist? Und jetzt haben wir aus 3 unterschiedlichen Bereichen das mit euch zusammen erkundigt. Wir haben zuerst eine junge Leiterin eingeladen, Corinna Schubert, die einfach mal erzählt hat, wie ist es, wenn man eigentlich noch in den Fußstapfen von anderen Leuten steht, neue Dinge ausprobieren möchte, vielleicht auch mal ausgebremst wird. Wie funktioniert es als vor allen Dingen auch junge Frau in dieser Sache, aber auch in der Position zu stehen, noch ausgebildet zu werden. Man ist einfach mit, ich weiß nicht, wie alt Corinna ist, aber ich bin jetzt mit 23, 24, komme ich dann mal in die Situation, 30 Schüler von mir aus vollkommen ausgebildet anzuleiten. Und ich weiß einfach, mit 24, 25 werde ich da noch Hilfe brauchen. Dann die zweite Sache war, wie können wir junge Leute ausbilden und junge Leute auch einfach fördern? Da haben wir Generation Timotheus und Stefanie Engelmann eingeladen, die uns erzählt haben, wie man wirklich in Charakter investieren kann. Super, super starke Sache. Gleich gibt es mehr. Und als drittes dachten wir, hey, lass uns noch mal jemanden einladen, der wirklich Generationen geprägt hat und Menschenmassen irgendwie hinter sich gebracht hat, der viel erlebt hat. Da haben wir Michael Herbst aus Greifswald, einen Professor, eingeladen, der ganz nah an Studierenden arbeitet und uns gezeigt hat, wie wir ja auch was von Ü60-Leuten heute noch lernen können. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall. Genau, und was jetzt aus den einzelnen Sitzungen so rausgenommen worden ist und wie wir das alles auch so ein bisschen auf eine Metaebene gepackt haben, davon wird jetzt gleich mehr berichtet werden. Und wir fangen an mit Corinna Schubert.
Ja, kommen wir zum ersten Interview, zu unserem ersten Gast in dieser Themenserie, Corinna Schubert. Sie ist Pfarrerin in der Evangelischen Landeskirche hier in Württemberg und sie ist auch im Vorstand von Willow Creek Deutschland und auch im Leitungsteam von Church Convention, einem Leiternetzwerk für PfarrerInnen. Und ihre Pfarrstelle teilt sie sich mit ihrem Mann und sie ist auch vor allem bekannt für ihre Kreativität und ihre Sketchnotes, die sie macht bei Konferenzen. Dort fasst sie Beiträge zusammen und diese Kunstwerke, kann man ja schon fast sagen, lassen sich dann auf Instagram oder ihrer Website ansehen. Sehr zu empfehlen, könnt ihr gerne mal vorbeigucken, da freut sie sich bestimmt. Ja, zum Interview. Also Corinna zeigt die Perspektive von jungen LeiterInnen auf und sie ist da selbst ein Paradebeispiel für. Sie ist nämlich selbst Leiterin und erlebt natürlich Leiterschaft am eigenen Leib. Und sie ist aber auch jemand, der angeleitet wird und der auch anleitet. Und so beschreibt sie dieses Verhältnis, diese Perspektive, diese Spannung von Anleiten und angeleitet werden. Es geht darum, Menschen zu verstehen und auch auf Bedürfnisse reagieren zu können. Und sie beschreibt auch diese Spannung als eine Perspektive für die nächste Generation, nämlich, dass die nächste Generation sich auch anleiten lassen muss und dass sie auch eigene Schritte gehen muss, den Mut haben muss, voranzugehen und eigene Dinge auszuprobieren. Da zitiert sie, beziehungsweise ich zitiere sie, sie sagt da was ganz Tolles und zwar: Ich habe entschieden, dass Angst nicht mein Ratgeber ist. Und das fände ich cool, nämlich dieses Next Gen muss sich entscheiden, auch eigene Schritte selbst zu gehen, selber Dinge zu wagen und voranzuschreiten auf einem Weg. Und darf sich nicht nur anleiten lassen, sondern muss auch selbst investieren und selber losziehen und selber Dinge unternehmen. Was braucht es dafür? Es braucht zum einen Raum, der geschaffen wird von Leitenden für Menschen, die angeleitet werden, diesen Raum auch selber zu gestalten. Dieser Raum muss offen sein und man muss auch selber zum anderen auch transparent sein als Mensch, der gerade wächst und der angeleitet wird, nämlich auch dieses Wachstum zu betrachten und zu gucken, hey, wie gehe ich mit meinem Wachstum um? Das liegt in meiner eigenen Hand, mein Wachstum. Genau, dieses Spannungsfeld, du musst dich leiten lassen, aber auch zu sagen, ich will dich leiten, das finde ich bei ihr, ist sehr stark rausgekommen und auch super cool, gerade auch, weil es am Beispiel von Church Convention ja auch Hand und Fuß hat und auch da ganz praktisch wird.
Da würde ich ganz kurz einhaken und noch eine Sache reinbringen, ist nämlich, dass diese Sache, Angst darf nicht mein Leiter sein, finde ich, hat mich gepackt in dieser Zwischenfunktion. Auf der einen Seite, es darf nicht meine Angst sein, geleitet zu werden. Und auf der anderen Seite, es darf nicht meine Angst sein, zu leiten. Weil ich kenne es, dass junge Leiterinnen und Leiter sagen, wie, ich kann doch dem nichts sagen, ich habe doch keinen Ratschlag, ich habe das doch alles gar nicht erlebt und wie soll ich den Schritt mit dem gehen? Und da fand ich sehr gut, dass sie so ein Bild verwendet hat, das in beide Richtungen funktioniert. Angst darf nicht mein Ratgeber sein, ob ich jetzt nun leite oder geleitet werde. Ich muss in beidem irgendwie mutig Schritte gehen und einfach mal Dinge ausprobieren. Und das gilt für diese beiden Seiten. Das fand ich ganz spannend. Also es ist nicht nur für den Leitenden ein richtig guter Leitsatz, sondern auch für den Leiter, der sich vielleicht noch nicht dazu in der Lage fühlt, überhaupt zu leiten.
Total, ja. Dann ihre zweite Kernaussage ist, dass junge LeiterInnen ein Herz für die Sache brauchen und für die Menschen. Sie spricht auch von Vision. Ein Bild von Zukunft, das Leidenschaft weckt. Also wenn der Funke überspringt und wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann funktioniert Leiterschaft auch besser. Und ja, da denke ich, dass gerade Vision, daher kommen wir ja auch von der Social Media Reihe, dass Vision was ganz Zentrales ist, was wir brauchen, damit Leute, die an den richtigen Positionen stehen, auch den Mut haben, die Begeisterung haben, die Leidenschaft haben, sich da zu committen, zu investieren, 100% zu geben und dann auch zu wachsen. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass Corinna in ihrem Interview klar macht, den Weg auch einfach mal selber zu gehen und zwar mit Gott zu gehen, loszugehen, loszuschreiten, Dinge auszuprobieren und ja, Initiative auch zu zeigen.
Ja, was ich bei Corinna auch spannend fand, ist eben, dass wir sonst voll oft Leiterpersönlichkeiten haben, die so sehr klar auftreten, so bewusst neben dominant auftreten vielleicht auch. Und bei Corinna, finde ich, hat man das gemerkt, dass sie eher bisschen zurückhaltender ist und eher so aus der Hinterhand leitet vielleicht. Und ich fand das spannend zu sehen, dass es eben nicht nur diese Frontmänner und Frauen braucht, die so vorne auf der Bühne stehen können und dass nur das Leiterpersönlichkeiten sein können, sondern dass es auch das Gegenteil davon sein kann oder auch andere Arten und Weisen davon geben kann, wie man leitet.
Ja, ich fand da gerade auch spannend, dass sie als junge Frau auch meinte, also ein bisschen Einblick gegeben hat, wie das eigentlich, was es bedeutet, in der Karriereleiter vielleicht nicht so steil aufsteigen zu können erstmal, gerade auch wenn man Familie hat, weil man gewisse Chancen nicht wahrnehmen kann, weil es also nicht geschickt ist, mit Familie ständig umzuziehen und gerade jetzt in einer größeren Institution oder sowas, wie die Landeskirche eine ist, es ist nicht leicht, einfach den nächstbesseren Job zu kriegen, weil man dafür erst Erfahrung braucht, die man aber nicht sammeln kann, wenn man nicht bereit ist, umzuziehen und so. Und da in dem Zusammenhang dachte ich nochmal, es ist, also da hat sie an einer anderen Stelle erwähnt, dass sie teilweise aber dann auch wirklich klare Kante zeigt, wenn sie den Eindruck hat, in einem Team ist es nicht ganz sicher, ob sie jetzt mitarbeiten soll oder nicht. Da sagt sie dann einfach, wollt ihr, dass ich mitarbeite oder nicht? Und diesen Mut dazu haben, zu sagen, ich brauche mich da jetzt auch nicht einfach irgendwo reingeben, sondern entweder ich bin da voll dabei oder nicht. Ich glaube, das hat mir nochmal auch Mut gemacht, als Leiter auch klar zu sein, in dem, wo bringe ich mich ein und wo lasse ich es auch sein. Das war sehr inspirierend.
Ja, ich glaube, da ist sie auch ein tolles Vorbild für Frauen und junge Leitende, die einfach den Mut auch mal zeigen können und sollen und einzustehen für die Position, in der sie sind.
Da stehe ich als Frau vollkommen hinter deiner Aussage, Maxi.
Ja.
Als Quotenfrau stehe ich vollkommen hinter deiner Aussage, Maxi.
Stimmt, da muss man nochmal betonen, dass du eigentlich nur deswegen ein Team bist. Ja.
Kann sonst nix.
Unser zweites Interview war ja dann mit Stefanie Engelmann. Auch so ein richtig heiliger Nachname, finde ich eigentlich.
Nicht ganz so wild wie ein Gebhard.
Ja, okay.
Aber schlecht gegendert, das müsste eigentlich Engelfrau heißen.
Ja, stimmt, das geht eigentlich gar nicht klar. Sie arbeitet für Generation Timotheus. Das ist eben das Mentoring-Programm von den Navigatoren. Und worum es hauptsächlich ging, war eben Commitment und Charakter. Also Generation Timotheus ist eben ein Mentorenprogramm, in dem man erst 2 Jahre lang als Mentee sozusagen gementort wird und dann danach 2 Jahre als Mentor arbeitet oder halt einen Mentee dann oder auch mehrere hat, um die man sich kümmert sozusagen. Und eben der ganze Prozess geht eben über 4 Jahre und da soll man sozusagen lernen, wie es ist, ein Mentor oder eine Mentorin zu sein. Und ich fand es spannend, weil es wirklich sozusagen, es fängt mit 17 ungefähr an, so um den Dreh, und dann soll es ja wirklich 4 Jahre lang gehen. Und da habe ich mir zumindest die Frage gestellt, ja, ist es vielleicht eigentlich zu lang? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, als ich 17 war ungefähr und mir dann denke, dass ich dieses Programm wirklich 4 Jahre lang machen soll, ich weiß ja gar nicht, was ich in 4 Jahren mache, so, also deswegen, da fand ich das irgendwie ein bisschen spannend. Oder wie seht ihr das? Findet ihr das zu lange oder seht ihr das als sinnvoll? Sie hat ja gesagt, dass es halt auch so eine Frage von Commitment ist. Also dadurch wird ja schon aussortiert in dem Sinne, dass die Leute sich wirklich committen wollen und dann halt auch auf 4 Jahre, das ist ja schon eine große Hürde auch in gewisser Weise.
An der Stelle dachte ich, also ich hatte das gleiche Gefühl und gleichzeitig gemerkt, naja, eigentlich das, was sie unter Förderung und Commitment verstehen, ist ja auch nicht wirklich an den Ort gebunden, weil sie sich halt sagen, ich telefoniere alle 2 Wochen oder Zoom alle 2 Wochen für 2,5 Stunden und mache mich da verbindlich. Aber das bedeutet nicht, dass ich da jetzt irgendwo mitarbeiten muss, örtlich gebunden bin. Ich glaube, das ist eine recht flexible Form von Commitment. Also sprich, ich habe zwar ein Commitment über eine lange Zeit, aber gleichzeitig ist es nicht wöchentlich mega, mega viel Einsatz. Deswegen,
bestimmt, ja.
Das fand ich eigentlich, ich habe gedacht, gerade für so eine Umstellungsphase, also so eine Umbruchsphase, wie jetzt, wenn bei 17-Jährigen, die dann irgendwann auch weggehen, in einen Ort ziehen oder an die Uni gehen, Ausbildung machen, da ist es auf jeden Fall so, dass du irgendwie was Flexibles brauchst, was den Lebensumständen angepasst werden kann. Und da kann ich mir vorstellen, dass das durchaus funktioniert mit dem Timotheus-Programm.
Ich glaube auch, dass es die Hürde extrem erhöht, dass es halt auf jeden Fall Leute vorher aussortiert. Also Leute, die sich das einfach nicht vorstellen können, über 4 Jahre irgendwas zu machen, sortiert die auf jeden Fall aus. Aber ich würde sagen, also ich hatte etwas in ungefähr dem Zeitraum, wo ich mich 4 Jahre committed habe und wo Leute sich auch mir gegenüber sehr konstant 4 Jahre lang committed haben. Ungefähr, also ich war ein bisschen jünger, aber und ich würde sagen, Ich wusste das damals gar nicht, bin quasi nicht das Commitment eingegangen, dass es 4 Jahre lang jetzt so sein wird oder andauern wird. Aber dass es passiert ist und dass es konstant dieselben Leute waren, die, genau was mich ja gerade angesprochen hat, diese wichtigen Lebensschritte mit mir gegangen sind, ist für mich im Nachhinein mega wertvoll. Also falls uns irgendwie 17, 18-Jährige hören, die sich denken, hey, oh Gott, 4 Jahre irgendwo was rein investieren oder in 4 Jahre irgendwas reingehen, das ist das, was Frucht schlagen wird, Leute. Also traut euch auf jeden Fall. Das ist so krass auch, was für ein Lebensinvestment das ist. Und ich muss wirklich ganz klar sagen, dass ich an dem Punkt, wo ich stehe, nicht stünde, wenn diese Leute sich 4 Jahre lang nicht in mich investiert hätten und wenn ich 4 Jahre lang nicht so eine große Konstanz hätte. Deswegen eine große Ermutigung an Leute, denen das eine viel zu große Hürde ist.
Ja, das würde ich auch gar nicht irgendwie jetzt negativ behaften oder so, dass es halt dass es so einen großen positiven Einfluss hat über so eine lange Zeit. Aber ja, ich finde schon, dass es ein ziemlich langer Zeitraum ist. Und auch, ich frage mich halt, ob nicht gerade die Leute, die Mentoring am meisten brauchen würden, sich eben dadurch nicht dafür anmelden, weil es eben so ein langer Zeitraum ist. Also halt eher so diese normalen Church-Kiddies, die eh schon, sag ich mal, eine relative emotional stabiles Level haben, schon gute Menschen in ihrem Leben haben und die das dann halt machen und nicht unbedingt die Menschen, die vielleicht das am nötigsten hätten. Aber
da meinte sie selbst ja auch, also Stefanie,
ja,
dass
ja,
sie
ja,
halt
das
gerade
ja
voll dran sind.
Gar nicht unbedingt jetzt eine Kritik oder so.
Richtig, ja, aber ich denke, das ist also nochmal zentral hervorzuheben, dass die Herausforderung da jetzt besteht, das auf Gemeindeebene so zu kommunizieren und die Gemeinden auch irgendwie dorthin zu bringen, dass sie das Angebot für Jugendliche überhaupt erst nutzbar machen. Also dadurch, dass sie hingehen und sagen, als Gemeinde fördern wir das Mindset unter Jugendlichen, dass sie sich Mentoren suchen und wenn es da jetzt nicht die Leute gibt in der Gemeinde, dann wollen wir trotzdem darauf hinweisen, dass es da Angebote jetzt zum Beispiel von der Generation Timotheus gibt. Ich glaube, also ich sehe das als eine große Herausforderung an, weil man da mit Gemeinden irgendwie in einen Kommunikationsprozess und auch Kulturprozess reinsteigen muss. Also eine Kultur, du musst ja eine Kultur prägen, von dem wir sich Jugendliche auch Leitende suchen.
Ich wollte mich da noch anschließen und sagen, dass es aber auch für Gemeinden ein schwieriger Prozess ist, das so anzustoßen. Also ich merke das aus meiner Heimatgemeinde, dass es das nicht gibt oder gab, dieses Mentoring. Und dass es für Jugendliche auch gerade in dem Alter, was Stefanie angesprochen hat, ganz schwierig ist, das, wenn man das nicht kennt, so anzunehmen. Und das irgendwie so zu kommunizieren, was das ist und warum das gut ist und warum man das braucht. Und dass es wirklich eine lange Zeit braucht. Also es ist nicht so was, wir hängen irgendwie einen Flyer aus und dann sagen wir das mal und dann kommen die Jugendlichen. Sondern dass es im Gegenteil echt Zeit braucht und Investment und auch Nähe zu den Jugendlichen und klare Worte und auch immer wiederholtes auf die Leute zukommen und auch den persönlichen Kontakt suchen und zu sagen, hey, wir sind für euch da und wir wollen das wirklich. Das ist nicht nur ein Scherz und das ist nicht nur irgendwie Geplänkel, sondern wir meinen das ernst, wir wollen wirklich mit euch was machen. Und dass es dann irgendwann dazu kommt, dass sich Jugendliche dazu auch bereit erklären. Und dass es dann aber voll viel Frucht bringt, so wie Anja gesagt hat.
Es braucht schon fast eine Kultur des Mentorings, die irgendwie, wo Angeleitete zu Leitern werden, die dann wiederum erzählen davon, wie sie angeleitet worden sind. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber in meiner Kirchengemeinde war das so, dass ich von Leuten angeleitet worden bin, die eben auch ausgebildet worden sind sozusagen, in denen die wirklich lange unterstützt worden sind und die das von sich aus kannten, weil sie ja wussten, wie ihr Mentor das schon mal gemacht hat. Also es muss schon fast generationenübergreifend gedacht werden, so ein bisschen. Tun wir auch, Next Gen und so.
Voll. Und das, da habe ich auch nochmal gemerkt, Leiterschaft ist nicht gleich Mentoring. Also, dass es auch in meiner Gemeinde so Leiterschaftsprogramme gab und da wurdest du halt zu einem Jugendleiterkurs eingeladen und dann hast du da auch viel gelernt und da habe ich mega von profitiert. Aber dass gerade dieser persönliche Kontakt über Mentoring für mich nicht zugänglich war und ich auch nicht wusste, was das bringt und dass das nochmal voll den Unterschied macht zu diesem persönlich ist jemand für mich da. Und da geht es nicht nur um Leiterschaftsfragen, sondern auch um persönliches Wachstum und natürlich auch um Leiterschaftswachstum und Charakterwachstum, aber dass es so voll beides ist, das gehört irgendwie beides zusammen eigentlich. Das könnte man, kann man, findet ihr, das kann man auseinanderdenken, Mentoring und Leitering? Leitering, Leiterschaft.
Also ich denke, es sollte nicht auseinandergedacht werden, aber in der Praxis wird es auseinandergedacht.
Also ich glaube, ich würde sagen, Also ich würde jetzt eher dafür plädieren, dass es auseinandergedacht wird. Also ich würde sagen, dass ein Leiter schon auch irgendwo immer ein bisschen Mentor sein sollte oder vielleicht auch Mentees hat, um eine Nähe zu Leuten zu haben, die vielleicht noch nicht in der Position stehen wie er. Das gilt nicht nur für Kirchen, finde ich. Es gilt auch für Verbände und für Unternehmen. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist Leiterschaft nochmal was komplett anderes, weil Leiterschaft bedeutet, sich um eine Kultur zu sorgen, so viel an Netzwerkarbeit zu leisten, viel im Blick zu haben, visionär zu denken, wirklich zu prägen, eine Landschaft zu prägen, nicht nur einzelne Leute zu prägen. Während ich sagen würde, Mentor-Beziehung ist einfach nur du und ich und wir beide. Und was um uns herum jetzt erstmal passiert, ist nicht ganz so wichtig. Und ich finde, ein Leiter, der braucht schon fast Fernrohr, Vermessungsgerätschaften und keine Ahnung was auf einem weiten Feld, während ein Mentor sich eine einzige Karottenpflanze anschaut auf dem Feld, so ein bisschen. Und da würde ich schon auch auseinanderdividieren und sagen, Leiterschaft tut es gut, wenn da auch Mentoring da ist, sowohl, dass man gementort wird, als auch, dass man Mentor ist. Aber ich würde es nochmal komplett auseinanderdividieren.
Also ich denke auch, dass im Idealfall Leiterschaft auch immer Mentoring in gewisser Weise impliziert, halt nicht so direkt, wie das jetzt in der 1:1 Mentoring Beziehung der Fall ist, aber indem ein Leiter als Vorbild auch nach vorne geht und auch so eine Vorbildfunktion hat, dadurch ist er ja auch immer indirekt Mentor, auch wenn es nicht so kommuniziert wird. Also ich würde sagen, im Idealfall ist es ja schon so gegeben. Und was ich noch spannend fand, ist eben, dass sie diesen Fokus auf Charakter legen. Das hattest du ja auch gerade schon angesprochen, Maxi. Also, dass das so der entscheidende Punkt ist, dass durch diesen Prozess der Charakter von den Menschen wirklich geformt wird und auch diese Lebensphasen überdauert und so ein authentisches und gesundes Christsein ermöglicht, das auch wirklich Tiefe hat. Und das bringt dann wirklich auch die Leute auf lange Sicht weiter, weil es jetzt nicht, sowas lernt man halt nicht im Studium oder unbedingt, da gibt es jetzt nicht so einen Bereich, wo man Charakter lernt, auch nicht unbedingt in der Familie immer gegeben. Und ja, deswegen sagen sie halt, der Charakter bedingt alles. Und danach sollte erst die anderen Sachen kommen. Und den Ansatz finde ich wirklich ja total sinnvoll, gerade in unserer Zeit, wo es nur noch auf Leistung geschaut wird, aber immer mehr jetzt dieses Schauen auf Charakter eigentlich aufkommt, weil man eh gar nicht mehr für verschiedene Jobs qualifiziert sein kann, weil man so viel Wissen anhäufen musste und deswegen immer mehr jetzt auf den Charakter eigentlich geschaut wird. Und das finde ich eigentlich so spannend. Und es nicht unbedingt um dieses Selbstoptimieren geht, sondern ja eben um dieses Charakterwachstum und Berufung.
Ja, unser drittes Interview in der Serie zu Next Gen Leader war mit Michael Herbst, Professor für praktische Theologie an der Universität Greifswald. Super spannendes Gespräch, einfach weil der Mann schon einige Sachen erlebt hat in seinem Leben und viel erzählen konnte aus Erfahrungen, die er gemacht hat und jetzt gerade in der Schlüsselrolle steckt für andere Menschen im Leben, weil er jetzt auch seinen Platz in Greifswald räumt und deswegen sich die Frage stellt, wie ist es möglich, jüngere Menschen auf die Position vorzubereiten, die sie dann auch einnehmen. Und da, glaube ich, haben wir viel gelernt von ihm, besonders, dass man eine langfristige Perspektive braucht und also für eine Leitungsaufgabe braucht man eine langfristige Perspektive und muss mit denen, die man anleitet, im Kontakt bleiben und um auch einfach zum Beispiel Generationenunterschiede wahrnehmen zu können und sich anzupassen auf die Fragen, die mit den neuen Leuten, die dazukommen, mitkommen. Also beispielsweise hat er von seiner Erfahrung als Dozent und Professor gesprochen und meinte, dass er in keinem Jahr das Gleiche gelehrt hätte, also exakt das Gleiche, sondern er hat immer versucht, das anzupassen, den Inhalt anzupassen an das, was die Studierenden an Fragen mitbringen. Und also ich sitze selbst in der Vorlesung oder in mehreren Vorlesungen von ihm und man merkt es richtig. Er sagt, kommen Sie zu mir in die Sprechstunde, ich will wissen, was Sie denken, will wissen, was Sie beschäftigt und ist immer mit einem Ohr auch bei den Studierenden, um zu fragen, was da jetzt gerade die aktuellen Fragen sind, was wir für Fragen an Kirche stellen. Und deswegen hat es mich auch gefreut, ihn beim Podcast mit dabei zu haben, weil er da natürlich gerade unseren Fragen auch Gehör schenkt und viele davon sehr scharf beantworten konnte. So scharf leider, dass wir beim Rausschneiden, nicht beim Rausschneiden, sondern beim Rausschreiben von Zitaten blätterweise gefüllt haben, weil es so viel gab, was er auf den Punkt formuliert hat. Deswegen hört euch die Folge auf jeden Fall noch an, falls es noch nicht geschehen ist. Die Challenge für Michael Herbst ist gerade die, ein Vermächtnis aufzubauen oder sich zu fragen, was ist eigentlich mein Vermächtnis? Und das ist die Frage, glaube ich, die an uns leitende auch wieder die an uns Leitende alle geht, so. Die Frage, was hinterlasse ich, wenn ich von einem Platz, wenn ich meinen Platz räume als Leitender und Leitende? In dem Zusammenhang hat er einen ganz starken Satz gesagt. Er sagte, dienende Leitung sagt, mein Ziel als Leiter muss es sein, dass die Personen, mit denen ich es zu tun habe, wachsen können. Es soll also leicht sein, als Leiter zu gehen. Sprich, man muss immer schon die Perspektive haben, ich bin hier nicht für ewig, sondern mein Ziel als Leiter ist es eigentlich, mich irgendwo selbst nicht überflüssig zu machen, aber zumindest andere Leute dazu zu befähigen, das, was ich jetzt gerade mache, besser als ich zu machen. Da konkret war es spannend, wie er darüber gesprochen hat, über die Ausbildungssituation von seinem Team in der Universität, wie er auch einen Qualitätsverlust das Risiko von einem Qualitätsverlust auf sich nimmt, indem er eben anderen Leuten die Möglichkeit gibt, die Vorlesung zu halten, die er normalerweise halten würde. Stichwort da ist auch Teamwork. Das ist ganz spannend. Also ich habe ja schon auch in Tübingen studiert und habe so auch unterschiedliche Universitäten kennengelernt. Und eine Sache, die mir bei Michael Herbst als Leiter auch aufgefallen ist und als Professor, ist, dass er immer in Teams doziert. Und das ist, glaube ich, was eine Einmaligkeit ist von ihm war, so wie ich ihn kennengelernt habe, dass er immer Leute sucht, die auch dozieren neben ihm, also die im Team mit ihm die Lehre verbreiten, einfach weil er damit andere Leute fördern möchte. Er spricht da vom roten Teppich ausrollen und das ist vielleicht auch so, was ich als starkes Bild mitnehme. Wie können wir als Leitende den roten Teppich ausrollen für andere, die nach uns kommen und die wir an die Hand nehmen und die von uns lernen können?
Da fand ich nämlich richtig krass, was für mich Herbst nochmal reingebracht hat, ist dieses ein Leiter, also deswegen würde ich es auch nochmal ein bisschen auseinander dividieren, hat als Leiter irgendwie sehr krassen Fokus auf seine Mitarbeiter oder die Leute um sich herum gemacht. Also er hat gesagt, als Leiter ist mein Ziel, Leute so anzuleiten, dass ich gehen kann. Und es bedeutet eben, ein ganz großes Netzwerk an Leuten zu schaffen und zu sagen, jetzt kann ich gehen und nicht nur in eine Person sozusagen zu investieren und dann zu sagen, so, jetzt hast du gelernt, wie ich das gemacht habe, jetzt mach du das genauso weiter. Und das fand ich richtig, richtig stark, dass er auch klar macht, so Leidenschaft hat nochmal eine Perspektive weiter. Bedeutet aber trotzdem, sich in Leute rein zu investieren. Und zwar nicht so, dass das Projekt weiterläuft, nicht so, dass das Projekt in dem Sinne weiterläuft, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es aufblühen kann und am Ende wir irgendwie unsere Millionen schaufeln und hunderttausende Leute zu unseren Gottesdiensten kommen, sondern ich will so leiten, dass es Leute gibt, die noch erfolgreicher sind als ich, nach ihrer eigenen Definition von erfolgreich sein. Dass sie wirklich wachsen können, dass sie Personen können, die wirklich nach vorne gehen können, eigene Visionen entwickeln können. Das hat mich unglaublich berührt in der Folge.
Das ist auch das, was ich mitnehme. So diese Frage von Stefanie Engelmann am Schluss, in wen investierst du dich? Also Leiterschaft bedeutet Investment und bedeutet sich auch konkret irgendwas zu suchen, was man wirklich macht und wirklich auch mit jemandem macht. Sich hinsetzen und Mentoring machen oder sei es ein Leiterschaftsbuch mit irgendwie den Leuten aus der Gemeinde lesen oder sich in der Freizeit jetzt einzuschreiben für den Sommer oder Punkt, Punkt, Punkt. Aber irgendwas zu machen, was einen zum einen in eine Führungsposition setzt und wo man andere anleitet, aber sich auch was zu suchen, wo man vielleicht angeleitet wird. Zum Beispiel Mentoring-Programm zu suchen. Und dass ich mir wirklich auch nach dieser Serie nochmal so die Frage stelle, wo mache ich das? Und wo kann ich Leute prägen? Und wo möchte ich auch geprägt werden? Wo investiere ich mich? Ja, das ist so ganz zentral. Wo kann ich Teppich ausrollen und wo kann ich da selber auch? Wo rollt jemand den für mich aus? So.
Und da, wo ich irgendwie in dieser Position zwischen den Stühlen bin, wo ich angeleitet werde und leite, da ist es ganz wichtig, dass ich vielleicht auch da, wo ich Überforderungen spüre, wo ich nicht weiterkomme, mir Hilfe suche, im Team arbeite. Das war auch irgendwie was alle drei rausgebracht haben. So Corinna erzählt viel von der Pfarrstelle, die sie mit ihrem Mann teilt und wo sie sagt, das ist voll gut, dass wir uns ähnlich sind und viele Dinge ähnlich herangehen können und wo wir uns wirklich gut austauschen können. Micha Herbst spricht an, dass es so einfach ist, einen Kollegen reinzunehmen und zu sagen, schau mal über meine Arbeit, können wir da irgendwie was zusammenreißen, Feedback von dir. Und Corinna hat ein komplettes Netzwerk, die Mentees und die Mentoren haben nochmal jemanden Externes zum darüber sprechen, was sie erleben und wie es ihnen auch damit geht. Die können Feedback äußern, die sind nicht auf sich alleine gestellt und ganz oft habe ich das Gefühl, dass Leiter denken, wenn ich das alleine schaffe, wenn ich das nach vorne bringe, wenn ich das presse, wenn ich das hier und hier noch 15 Mentor-Rings mache, dann bin ich der Oberburner, bin ich hier irgendwie ein Superpastor aus den USA. Und ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube tatsächlich ist, wer Jüngerschaft oder Leidenschaft, die sich mit Jüngerschaft irgendwie in Verbindung setzt, bedeutet es eben auch, mit 11 anderen Jüngern unterwegs zu sein und mit denen im Team zu arbeiten. Und das finde ich auch extrem wichtig und voll das Key-Learning, das ich hier mitnehme. Wenn ich an die nächste Generation herantrete, dann gehe ich im Team daran.
Ja, jetzt hat sich ja doch wieder einiges angesammelt, was wir jetzt noch besprochen haben. Also ich hoffe, da war auch einiges für euch dabei jetzt in der Serie, was ihr mitnehmen konntet für eure eigenen Leiterschaftsrollen. Uns hat es echt viel Spaß gemacht, die Leute zu interviewen. Und ja, vielleicht machen wir ja mal in der Zukunft nochmal eine Serie zum Thema Leiterschaft oder sowas in die Richtung. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Jahr. Da haben wir schon einiges Neues in Planung. Es kommt eine Serie hier zum Thema gemeinschaftliches Leben, christliches gemeinschaftliches Leben und eine Serie zum Thema soziale Gerechtigkeit ist auch schon in Planung. Und ja, da könnt ihr schon gespannt sein. Wie immer freuen wir uns sehr über Feedback. Also schreibt uns gerne auf Insta oder per E-Mail. Und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder bewertet auf iTunes zum Beispiel, helft ihr uns auch sehr weiter. Ansonsten freuen wir uns, mit euch unterwegs zu sein. Wünschen euch ein gutes neues Jahr und Gottes Segen.
Tschüssi. Und frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten.
Und ein frohes neues Jahr.
Tschüss, Sikowski.
Ciao. Wenn dich Dinge aus der Episode angesprochen haben, kannst du einfach mal in den Shownotes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.